Wir sprechen darüber, wie Banken, Versicherer, Fintechs, Insurtechs und Corporates durch branchenübergreifende Kooperationen echte, datengetriebene Ökosysteme entwickeln. Von der Regulatorik über die Technologie zum Kunden. News, Insights und Real Talk. Digital, vernetzt und ehrlich. 3x3=10. Dein Podcast über eine datengetriebene Finanzwelt. Mit deinen Hosts Julian Prüfer und Marvin Fortkamp.
Moin moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge 3x3=10. Heute mit Julian und einer Hamburger Startup-Legende, würde ich fast sagen. Yes, Henning, von Pato, Gründer von Pato und Gründer von anderen Initiativen auch. Ich spiele den Ball direkt rüber. Moin Jens, yes, wie geht's dir? Erzähl mal ein bisschen was von dir. Wo steckst du gerade?
Ja, moin Marvin, moin Julian, danke für die Einladung. Legende klingt so alt, bin ich vielleicht aber mittlerweile auch, nee, Mitte 30 bin ich. Wo stecke ich gerade? Ich stecke gerade zu Hause in Ottensen. Wetter geht auf die 20 Grad zu. Das freut mich. Ansonsten vom Hintergrund, bin in der Bankenbranche jetzt mittlerweile sozialisiert, würde ich sagen. War lange bei der Commerzbank, war auch eine Zeit bei der Comdirect. Hab für die Commerzbank mal eine Challengerbank aus Polen heraus aufgebaut. War dann nochmal eine Zeit bei JP Morgan. Hab für JP Morgan auch so ein Geheimprojekt, an so einem Geheimprojekt gearbeitet, was jetzt so langsam in Europa auf Fuß fasst. Und hab dann nach der Zeit bei den Corporates Rookie gegründet. Das war die größte Bank für Teenager in Europa, Zielgruppe 14- bis 24-Jährige. Wir wurden auch die größte Bank der Welt auf TikTok genannt, oder die TikTok-Bank wurden wir genannt. Genau, und nachdem wir das verkauft haben, 23 oder 22, muss ich da mal gucken, haben wir jetzt Pato gegründet mit einem Großteil des Rookie-Teams und wir bauen jetzt die erste Zahlungsinfrastruktur für Betreuungseinrichtungen, also Kinder- und Jugendhilfe, Eingliederungshilfe, also Menschen in der Intensivpflege und für die Altenhilfe. Und das bringt echt extrem viel Spaß und ist ein ganz, ganz tolles Projekt.
Ja, spannend. Erste Frage, die mir einfällt, wie kommst du auf die Ideen immer? Vielleicht kannst du bei Pato mal anfangen. Wie ist das zustande gekommen?
Ja, Pato, wie ist Pato zustande gekommen? Als wir in der Verkaufsphase von Rookie waren, wurde ich von einem Company Builder aus Rostock angeschrieben, die verschiedene Digitalisierungsprojekte für verschiedene Corporates umsetzen wollten oder auch eben auch selbstständig teilweise umsetzen. Und die hatten eine Anfrage auf dem Tisch von der Diakonie Nord-Nordost, also eine Diakonie in Lübeck, die 800 Menschen betreuen, vor allen Dingen in der Intensivpflege. Und die Diakonie in Lübeck hatte damals das Problem geschildert, dass extrem viel Bargeld in den Betreuungseinrichtungen rumfliegen und natürlich der Kampf um Pflegekräfte immer schwieriger wird bei gleichzeitiger steigender Nachfrage an immer mehr Menschen in Pflege. Und diese ganzen Bargeldprozesse hat einfach die Diakonie Lübeck gestört. Da gehe ich jetzt gar nicht drauf ein, da gehen wir vielleicht nachher nochmal drauf ein. Auf jeden Fall hat der Company Builder nach einem Fintech-Experten gesucht, der dabei helfen kann, zu verstehen, was es für eine Komplexität mit sich bringt, ein Digitalisierungsprodukt, also vor allem ein Zahlungsinstrument für solche Pflegeeinrichtungen zu bauen. Und Timing war einfach gut, weil Rookie gerade verkauft wurde. Ich habe mir das Thema dann ein bisschen intensiver angeguckt, auch mit meinem damaligen Head of Product Christoph von Rookie. Und irgendwann haben wir beide gesagt, ganz ehrlich, der Markt ist größer als erwartet, das Problem ist drastisch. Aus ganz vielen Gesichtspunkten und so haben wir dann losgelegt.
Spannend. Ja, auch nochmal hi erstmal von mir. Ich freue mich sehr, dass natürlich dann jemand, der auch noch so viel Erfahrung durchaus schon in verschiedenen Projekten dabei hat, mit an Bord ist. Ich würde jetzt nochmal gerne ganz kurz auf Pato nochmal eingehen, weil es zum einen natürlich auch mal, ich meine, wir haben ja so einen kleinen Banken- und Fintech-Hintergrund, ja, Marvin ist ja auch in der großen Gruppe, die sich natürlich auch mal häufig solche Themen eigentlich auf die Fahne schreiben. Und jetzt muss ich nochmal, ich muss das Problem aber nochmal verstehen, was ihr löst. Einfach letzten Endes wahrscheinlich so ein bisschen auch sehr nischig, ne? Also wo man dann jetzt aber nochmal tiefer einsteigen kann, um es vielleicht zu verstehen. Kannst du uns da noch ein paar mehr Insights
geben? Ja, voll gerne. Ja, gerne. Ich fange mal so ein bisschen mehr aus der Vogelperspektive an. Wir gehen dann immer weiter rein in die Mikroansicht und das Problem. Erstmal, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, ich wusste das vorher nicht, in Deutschland werden fast 6 Millionen Menschen gepflegt. Natürlich überwiegend zu Hause und ambulant, aber ich glaube mittlerweile auch über 1 Million Menschen stationär. Also wirklich vor Ort in Wohlfahrtseinrichtungen oder verschiedenen Betreuungseinrichtungen, eben Kinder- und Jugendheim, in der Eingliederungshilfe und auch in der Altenhilfe. Gleichzeitig Menschen, die stationär betreut werden, da ist es meistens so, dass es so ein 1:1 Betreuungsschlüssel gibt. Das heißt, wenn in einer Diakonie zum Beispiel 800 Menschen in stationärer Betreuung leben, ist es ganz häufig so, dass es auch 800 Pflegerinnen und Pfleger gibt, weil die Menschen einfach ganz intensiv gepflegt werden müssen. zwar mit der Herausforderung, dass natürlich alle Menschen, die betreut werden, auch tägliche Ansprüche an ihr eigenes Leben haben. Das heißt, die Menschen, die in stationärer Betreuung leben, bekommen ein sogenanntes Verwahrgeld oder auch Taschengeld genannt, über verschiedene Kostenträger. Also wenn Kids in Kinder- und Jugendheim leben, bekommen die das über das Kinder- und Jugendamt. Wenn Menschen in Intensivpflege leben, bekommen sie das teilweise über den Sozialstaat oder über den gesetzlichen Betreuer. Teilweise arbeiten Menschen mit Behinderung auch und bekommen dann auch noch einen kleinen Lohn. Menschen in der Altenhilfe bekommen natürlich auch ihre Rente. Und all diese Gelder müssen ja irgendwie verwahrt und betreut werden, weil die Menschen meistens gar nicht mehr in der Lage sind, selbstständig einzukaufen. Und jetzt haben wir die Situation, dass es dafür keine geeignete Lösung gibt. Das heißt, Betreuungseinrichtungen helfen sich irgendwie selbst, für die Menschen in Betreuung einzukaufen. Das bedeutet, in so einer Diakonie mit 800 Menschen in Betreuung gehen die Pflegerinnen und Pfleger einmal im Monat quasi ans Bankkonto und heben sich für jeden Mensch in Betreuung Bargeld ab. Bedeutet auch, wenn 800 Menschen betreut werden, gibt es meistens 800 verschiedene Briefumschläge. Auf jedem Briefumschlag steht dann der Name der Menschen in Betreuung drauf. In jedem Briefumschlag ist dann das Bargeld drin, was die Menschen für ihre täglichen Bedürfnisse brauchen. Und wenn, mal Beispiel aus der Altenhilfe, die Oma Heike, 102 Jahre, sagt, ich möchte gerne die Bodylotion nutzen, die ich seit 40 Jahren nutze und die in der Einrichtung nicht vorhanden ist, geht die Pflegerin oder der Pfleger an die Bargeldkasse, sucht nach dem richtigen Umschlag von, ich habe es eben gerade Heike genannt, nimmt sich 5 Euro raus, geht zu Rossmann, kauft für 89 Cent die Bodylotion, nimmt 4,11 Euro Wechselgeld, tut es zurück in den Briefumschlag von Heike, nimmt die Quittung von Rossmann, macht eine Fotokopie, Originalbeleg wird dann mit so einem Prittstift in einen Ordner geklebt. Man muss hoffen, dass der Prittstift nicht durchweicht, sodass man die Quittung lesen kann. Der Ordner für alle Ausgaben für die Klienten geht einmal im Monat an die Buchhaltung und die prüfen dann alle Ausgaben, ob die dann irgendwie auch mit dem Rest Bargeldbestand in den ganzen Briefumschlägen übereinstimmen und so weiter und so fort. Und wenn man es jetzt noch ein bisschen drastischer formulieren möchte und in die Intensivpflege geht oder in die Kinder- und Jugendhilfe und die Menschen dann ja auch teilweise oder jünger sind und auch vielleicht mal was online kaufen möchten bei Amazon oder auch mit dem öffentlichen Nahverkehr fahren möchten. Hier in Hamburg kann man das eben nur noch per Karte oder digital kaufen. Oder auch mal Netflix oder Spotify nutzen müssen, ist das einfach unmöglich. Es gibt also gar keine digitale Teilhabe für Menschen in Betreuung. So, und all diese Probleme haben bei mir dazu geführt, dass ich erstmal sagen musste, ich bleib mal so ein professionell, alter Schwede, das kann doch für mich wahr sein, dass wir so ein deutsches Phänomen, dass wir da überhaupt nicht hinterherkommen mit der Digitalisierung und dann auch diese Impact-Gedanken, dass diese Menschen, denen es ja eh leider nicht so gut geht, dann auch noch so benachteiligt sind. Plus die ganzen Herausforderungen, dass wir immer weniger Pflegerinnen und Pfleger haben, die überhaupt noch Lust auf diesen Job haben, aufgrund ganz anderer Herausforderungen. Und ich glaube einfach, dass ich mit meiner Expertise da helfen kann. Und so kamen wir dazu und das ist auch die Problemstellung.
Spannend. Mir ist gerade aufgefallen, ich war mal Teil dieser Problemkette.
Ich auch.
Wenn ich an der Sparkasse am Schalter stand und genau diese Betreuungsperson dann ankam und irgendwie, keine Ahnung, 5 bis x Karten dabei hatten, du dann aber auch jedes Mal, wenn du natürlich wieder neu warst in der Filiale, also nicht dieses so, okay, wie jede Woche oder jeden Monat, musst du dann nachgucken, wie viel dürfen die denn verfügen, wie viel ist denn drauf, bla bla bla, dann kommt wieder der Umschlag, dann schreibst du es drauf. Ich erinnere mich und habe auch damals schon gedacht, mein Gott, das ist aber auch, das ist schon ein paar Jährchen her, aber ich war mal Teil davon.
Und das Ganze geht ja auch noch weiter. Also ich habe dieselbe Story auch, Julian. Ich wäre ja auch bei der Sparkasse am Schalter. Ich kenne aber auch die andere Seite. Meine zwei Onkel, die sind halt auch in einer betreuten Wohnen, in einer Einrichtung. Und das gilt ja nicht nur, also das ist ja, wir sagen das jetzt in 2 Minuten, hast du mir erklärt, was das für ein Vorgang ist. Aber man muss sich ja mal vor Augen führen und durchrechnen, wie viel Zeit dafür drauf geht. Das ist ja nicht nur, dass man das Geld abholt, sondern auch, wie du sagst, dass es verteilt. Und viele Leute, ich kenne das aus der Praxis, die haben dann auch gesagt, ja gut, dann gebe ich denen jetzt einfach das, was er für seinen Monat hat, eigentlich in eins. Und ohne den Leuten dann Vorwurf zu machen, dann ist er vielleicht mal schnell weg. Dann kauft der Betreute oder die Betreute dann vielleicht mal was auch vollkommen irgendwie okay ist. Und dann hast du wieder irgendwie einen Zwiespalt oder eine Diskussion. Also da sind so viele Sidequests, die da noch dranhängen. Deswegen unfassbar cool, erstmal diese Problemstellung darauf aufmerksam zu machen. Trotzdem erschreckend, muss ich ehrlicherweise sagen, natürlich deutsche Digitalisierung und auch, wenn ich selber auch an eine Sparkassenzeit denke, wo man sich ja auch auf die Fahnen schreibt, genau solche Probleme zu lösen und für solche Leute da zu sein. dass man das nicht zu Ende denkt. Also es gibt ja natürlich aus Bankensicht so, ich habe ein Betreuungskonto und ich kann sogar einen Merkzettel dahinter machen, der aufploppt bei einer Auszahlung hier, der kriegt 5 € im Monat und guck mal bitte nach, wann die letzte Auszahlung. Das ist halt alles nicht geil. Ne?
Na klar, genau. Vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr Rattenschwanz mit reinzubringen. Na, dann fährt eine Pflegerin, Pfleger zur Sparkasse, holt für 20 Klienten 200 € ab, dann hast du 4.000 € in deinem Portemonnaie. Das Geld gehört nicht hier. Dann gehst du zurück in die Bahn, in die U-Bahn oder in ein Auto und fährst dann irgendwie ein paar Kilometer in die Einrichtung und legst dann diese 4.000 € in die verschiedenen Briefumschläge. Also was ist das für eine Verantwortung, die man Pfleger und Pfleger damit irgendwie aufheizt? Und gleichzeitig sieht man das in der Branche immer mehr. Am Ende eines Monats kommen die Bargeldbeträge halt nie hin. Entweder kaufen Mitarbeitende mit dem Geld von Klienten für sich selbst ein. Es gibt Abrechnungsfehler oder auch Menschen in Betreuung klauen sich gegenseitig Geld. Und ich glaube, über den Rattenschwanz allein könnten wir jetzt wahrscheinlich die ganze Podcast-Folge machen. Aber das unterstreicht einfach nur, warum man da einfach ein Produkt wie Parto braucht, was es einfach digitalisiert und einfacher macht für alle.
Und das passiert genau wie?
ich mag es nicht mehr, selbst Podcast zu machen. Ich stelle mir ab jetzt selbst die Fragen. Nein, Quatsch.
auch geil, ja.
Also, okay, also wie funktioniert das? Mit Parto bauen wir eine, wir nennen es immer All-in-One-Zahlungslösung für Betreuungseinrichtungen in eben diesen drei genannten Hilfebereichen. All-in-One bedeutet, dass wir zunächst, oder der Kunde über uns, also wir sind immer der einzige Ansprechpartner, ein Geschäftskonto und ein Treuhandkonto eröffnet. Ein Geschäftskonto eröffnen Sie, damit man eben auch für die Einrichtung einkaufen kann. Das sind ja klassisch Geschäftsausgaben. Und ein Treuhandkonto eröffnen die Betreuungseinrichtung bei uns, um eben Gelder für die Klienten, also Verwahrgelder, auf einem Treuhandkonto zu verwahren, dass ja Drittgelder sind. Das ist
irgendwie auch eine Herausforderung. Ganz kurz.
Ja, klar.
Bei euch oder habt ihr einen Partner, Banking as a Service Partner?
Ja, genau, da komme ich gleich.
Okay.
Ich fange mal mit der Kundensicht an und erkläre ich genau, wie das funktioniert. Mhm. Genau, also Betreuungseinrichtung eröffnet ein Geschäftskonto und Treuhandkonto. Auf diesem Treuhandkonto eröffnen wir für jeden Klienten ein eigenes Konto. So, also jeder Klient hat quasi auf dem Treuhandkonto ein eigenes auf dem Treuhandkonto ein eigenes Konto. Und wir geben Visa-Karten raus an Mitarbeitende in den Betreuungseinrichtungen. Besondere ist nun, dass Mitarbeitende, also jeder Mitarbeiter bekommt wirklich nur eine Karte, also hat wirklich nur noch eine Karte, nicht 5 verschiedene Karten. Diese eine Karte kann man dann eben sowohl für die Einrichtung einkaufen, als auch für Klienten einkaufen und das dann von den Unterkonten auf den Treuhandkonten der Klienten verbuchen. Das heißt, man hat mit dieser Visa-Karte Zugang zu Bargeld, man kann mit dieser Visa-Karte online einkaufen und man kann mit dieser Karte auch im Laden nebenan für die Klienten einkaufen oder eben für die Betreuungseinrichtung. Parto an sich ist eine Software, das heißt, die Mitarbeitenden können sich dann bei uns einloggen und können verschiedene Einkäufe dann verrechnen, entweder gegen Sachkostenstellen oder eben gegen Klienten. Und das Besondere an Parto, bevor ich gleich auf die technischen Details eingehe, die sind kompatibel mit den meisten ERP-Systemen. Das heißt, die Systeme, wo die Betreuungseinrichtungen die Stammdaten der Klienten managen oder die Stammdaten der Mitarbeitenden, da können wir uns immer connecten und in Echtzeit diese ganzen Informationen ziehen, sodass auch die Betreuungseinrichtungen in der Parto-Software selbst gar nichts mehr orchestrieren müssen. Gleichzeitig, besonders bei Geschäftsausgaben, die mit Parto getätigt werden, leiten wir die Geschäftsausgaben auch an die bestehenden Buchhaltungssysteme wie SAP, Datev, Diamant und so weiter, dass man da wirklich digitale Digitalisierungsprozesse von End-to-End, also der Problemstellung, wie bezahle ich für Klienten oder für die Einrichtung, bis wie mache ich die Buchhaltung, wirklich End-to-End löst. Dadurch gibt es gar keine Papierprozesse mehr und es wird alles wesentlich einfacher. Natürlich kann man mit Parto auch SEPA-Überweisungen machen, für Klienten quasi Rechnungen bezahlen oder für die Einrichtung, das funktioniert auch. Wie machen wir das? Wir haben natürlich Partner, wir selbst sind ja keine Bank. Wir haben 2 Vollbankpartner im deutschen Markt. Das ist einmal die Volksbank Mittweida und das ist einmal die HCB, also die Hamburg Commercial Bank. Da können unsere Kunden eben das Geschäftskonto und das Treuhandkonto eröffnen und wir arbeiten fürs Card Issuing mit Pliant aus Berlin zusammen. Und so ermöglichen wir quasi auf der Bankseite zumindest das ganze Setup.
Also das heißt, welche Kunden können das nutzen für euch? Also die Player, die du genannt hast, zumindest die Volksbank, ist ja der sehr starken regionalen Fokus. Ich weiß ehrlicherweise nicht, ob das genauso wie bei der Sparkasse ist, dass sie ja auch irgendwie beschränktes Geschäftsvolumen hat, aber könnte jetzt theoretisch aus ganz Deutschland irgendjemand das Konto dann über... Okay.
Genau. Alle Betreuungseinrichtungen in Deutschland, also aus Wohlfahrtsverbänden oder auch privatwirtschaftliche, so Diakonien, AWOs, Caritas und so weiter, als auch privatwirtschaftliche Träger oder Betreuungseinrichtungen können über uns bei unserer Partnerbank die Konten eröffnen und da sind wir relativ flexibel, ob es bei der Volksbank Mittweida ist oder bei der Hamburg Commercial Bank. Die haben natürlich beide hohe Nachteile. die wir dann auch gemeinsam uns anschauen und analysieren, wann man welches Setup nutzen sollte. Aber zum Beispiel die Kreuzer Mittwoch ist überhaupt nicht beschränkt im regionalen Fokus zum Beispiel.
Spielt das Thema Multibanking da auch oder könnte das eine Rolle spielen? Also, dass man mehrere Konten halt als Kunde da zusammenführt, wenn ich es tatsächlich als Diakonie oder Betreuungseinrichtung ja. schon bestehendes Konto woanders habe. Sonst ist ja dieser Wechselzwang und Stress noch da.
Ne? Ja, aber also ja, es, auf der Roadmap haben wir natürlich eine Multibank-Strategie, weil wir glauben, dass unser Frontend, also unsere User Experience im Vergleich zu den, ich sag mal, vertikalisierten Bankanbietern deutlich besser ist. Und wir glauben eben auch, dass auch die Hürde oder wie es auch, was auch erstmal unser gar nicht mehr Anspruch ist, das wichtigste oder erste Bankkonto zu sein für alle Geschäftsausgaben oder Zwangstätigkeiten in so einer Einrichtung, sondern wir wollen uns wirklich am Anfang auf die Einrichtung und auf die Menschen in Betreuung fokussieren und nicht auf, ich sag mal, die gesamte Organisation. Aber klar, Multibanking ist für uns spannend, weil wir dann einfach auch unsere Experience immer mehr den Kunden anbieten und ich glaube auch viele Dinge einfacher sind über uns.
Ja.
Also einfacher hört sich das, wenn wir den anderen Prozess daneben stellen, hört sich das schon mal deutlich einfacher an. Das würde mich jetzt nochmal dahingehend interessieren. Es ist ja jetzt dann anscheinend, also ihr seid ja auch schon ein bisschen dran, jetzt kein super unbekanntes Problem. Gibt es eigentlich weitere Anbieter? Also mir sind so durchaus erstmal keine bekannt, aber...
Also ich sag mal so vertikalisiert wie wir, auch mit diesen ganzen Schnittstellen und dieser ganzen Integration in das bestehende Ökosystem, da gibt es nichts. Aber wenn man jetzt, und das ist ja nicht nur in dem Vertical Sozialökonomie oder Sozialwirtschaft, wo wir unterwegs sind, wenn man sich jetzt einfach mal nur die dedizierten Bankplayer im Markt anguckt, Sparkassen, Volksbanken und auch die Spezialbanken in unserem Space, die können alle Geschäftskonten und Treuhandkonten anbieten. Es gibt dann aber mehrere Herausforderungen. Erstmal sind die nicht wirklich, meine These, durchdacht. Also wirklich, Hair- und Fire-Problem wird dadurch nicht gelöst. Und das herrscht ja schon ein bisschen länger. Zumindest das Problem, was wir jetzt adressieren. Und gleichzeitig neben wenig Kundenfokussierung gibt es halt auch strategisch gar nicht so die Ambition, dieses Problem zu lösen, weil das ist gar kein Vorwurf, das ist einfach ein Trend in der Branche. Man sich natürlich immer erstmal auf die Themen fokussiert, womit man schneller Geld verdienen kann und wo man vielleicht auch mehr Expertise mitbringt, sei es im Kreditgeschäft und so weiter. Von daher, nein, es gibt jetzt keinen direkten Konkurrenten, der es quasi so holistisch macht wie wir. Aber ja, natürlich erfinden wir das Rad ja auch nicht neu als Softwareanbieter.
Da kommen wir zwei Aspekte mal. Wir haben ja gestern eine richtig gute Folge auch zu aufgenommen, auch was Investments angeht, die jetzt eben nicht diesen klassischen VC-Style haben, sondern entsprechend auch ein bisschen mit Weitblick gestartet werden. So würde ich es jetzt mal formulieren. Und auch die Volksbank mit Weida ist mir jetzt auch schon in mehreren Themen mal aufgekommen, gerade was auch Innovation angeht. Mal, vielleicht muss ich meinen Außenminister mal losschicken, ob er nochmal Akquise macht.
Ich kenne den Namen, ich habe ehrlicherweise, sind die mir aber noch nicht über den Weg gelaufen. Ist das, jetzt kannst du mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was zeichnet die Volksbank aus? Warum habt ihr vielleicht auch die Partner ausgewählt?
Genau.
Ja, es gibt ja zwei, drei sehr, sehr umtriebige Volksbanken. Mhm. Die Volksbank Mittweida zeichnet vor allen Dingen aus, dass sie sehr, sehr stark im ganzen Treuhandgeschäft sind. Also da machen die echt richtig tolle Sachen. Die sind auch sehr innovationsfreudig. Also probieren in jeder Neuerung irgendwie zumindest nicht dabei zu sein, aber zu verstehen, was what's in for me als Volksbank Mittweida, falls sie das genauso formulieren. Und warum haben wir uns für die Volksbank Mittweida entschieden? Weil wir einfach einen super guten Ansprechpartner mit dem Florian Lohse da kennengelernt haben und es einfach extrem Spaß gemacht hat, mit ihm gemeinsam zu überlegen, wie man eben so eine Geschäftsstruktur, so ein Geschäftskonto, ein Treuhandkonto für die Branche aufbauen könnte, was technisch auch möglich ist, mit der Beschränkung von Atruvia. Und die waren einfach sehr, sehr lösungsorientiert. Das hat uns extrem gut gefallen. Natürlich ist auch ein großer Value-Add von so einer Volksbank Mittweida. Die Volksbank-Brand in der Branche, die natürlich für auch ein bisschen konservativer unterwegs ist. Das hilft natürlich auch. Aber ähnlich Gutes kann ich auch über die Hamburg Commercial Bank sagen. Also muss ich auch sagen, wer so ein bisschen den Werdegang der Bank verfolgt hat, weiß ja auch, wo sie herkommen und wo sie jetzt vielleicht auch hinwollen. Aber auch da extrem, extrem smarte Ansprechpartner, extrem tolles technisches Setup. Von daher gibt es schon echt tolle Banken, auch die mit Fintech zusammenarbeiten. Man muss sie eben nur finden.
Ist das was bei euch auch oder bei dir gerade auf der Agenda steht? Also sucht ihr noch weitere Banken als Kooperationspartner oder liegt der Fokus eher darauf, jetzt Richtung Endkunden, also Diakonien etc. zu gehen?
Ja, also als Partnerbank sind wir super happy mit Volksbank Mittweida und der HCOB. Da suchen wir keine weiteren Partnerbanken. Wir haben echt ein tolles Setup. Jetzt ist ganz klarer Fokus, einfach noch mehr Kunden live zu bekommen, noch mehr beweisen, dass unser Produkt wirklich Probleme löst und der ganzen Branche hilft. Und dann müssen wir mal gucken, wo wir uns mittelfristig hin entwickeln.
Cool. Kannst du noch ein bisschen, also du hast gerade in so einem Nebensatz gesagt, wir haben ja auch schon an anderer Stelle mal drüber gesprochen, das Thema, wie Fintechs mit Banken zusammenarbeiten könnten oder insbesondere Banken auch mit Verticals zusammenarbeiten können. Ich glaube, das, was wir jetzt gerade auch erleben oder worüber wir gesprochen haben, ist ja ein klassisches Problem. Du hast eigentlich als etablierte Bank, egal ob es jetzt eine Sparkasse, Volksbank ist, hast du ja eigentlich, du kommst aus einem Riesenapparat, der meistens irgendwie Allfinanzberatung heißt. Das heißt, du hast 325 verschiedene Geschäftsfelder und hast die Riesen Herausforderungen, die alle aufs neue Niveau digital zu heben, die auch zu verbinden. Dass da das in einer dezentralen Organisation zu machen, ist halt eine riesen Herausforderung, dass das nicht immer funktioniert. Klar. Und deshalb ist, glaube ich, also meines Erachtens natürlich auch das Feld insbesondere für Verticals aufgemacht worden, die sich sehr stark spezialisieren können in einem bestimmten Bereich und das halt sehr, sehr gut können. Und aus unserer Überzeugung her, nicht nur aus unserem Podcast, sondern auch dem, was Julian und mich auch ausgezeichnet hat damals bei der Wallis, wo wir auch genau dieses Thema uns angeguckt haben, was gibt es für Verticals, wie kann man die integrieren oder wie kann man auch mit denen kooperieren, halten wir das für den richtigen Weg? Kannst du da so ein bisschen nochmal deine Erfahrung schildern, was das Thema angeht, Cooperation between Banks und Fintechs?
Ja, also ich gehe ganz viel mit, was du schon gesagt hast. Ich glaube einfach, dass die vor allem Sparkassen und Volksbanken mit ihrem 365-Grad-Ansatz ja alles können und alles auch sehr gut können und vor allem den Vertrauensvorschuss haben. Alles sehr gut können, muss ich vielleicht noch ein bisschen revidieren. Sie können alles, aber dann eben teilweise nicht sehr, sehr gut. Und ich glaube einfach, dass in der jetzigen Welt, wo wir in einer Open Economy World leben, mit Schnittstellen, mit wirklich auch anspruchsvolleren Kunden als in den letzten logischerweise 20, 30 Jahren, dass man da einfach mehr vertikalisieren muss. Du brauchst viel mehr Expertise im Haus. Du musst dich viel mehr mit deinen Verticals, mit deinen Nischen, mit deinen Kunden beschäftigen. Du musst viel offener sein für Open Innovation und Kooperation. Ansonsten ist es nur eine Frage der Zeit. Und das ist ja auch irgendwie selbstverständlich, dass du den Kunden nicht mehr zu 100% zufrieden machst und Kunden auch abwandern, wenn du eben quasi überall dabei sein möchtest. Das heißt, ich glaube, dass es Banken gut tun würde, enger mit Fintechs zusammenzuarbeiten. Ich glaube, wir sind ein ganz gutes Beispiel, um einfach Verticals, die man selbst nicht so im Fokus hat, anhand von externer, also Fintech-Expertise besser zu bespielen und irgendwie auch einen Fuß in der Tür zu haben, was ja auch nicht ganz unwichtig ist. Und das heißt ja nicht, dass man als Bank alles machen muss, sondern man macht dann vielleicht eben genau das, was man gut kann. Das ist dann eben die Regulatorik und Compliance und vielleicht auch die, wie bei uns, Konteninfrastruktur. Aber lässt dann eben das Fintech vielleicht eher die Kundenschnittstelle mit allen weiteren Value Adds machen. So ist man aber immer dabei, so kann man lernen, so kann man auch gemeinsam in so einem Vertical wachsen. Aber ich glaube, wie es einige Sparkassen und Volksbanken vor allen Dingen machen, einfach partout auszuschließen, dass man Lust hat auf Fintech-Kooperation und auch dieses Selbstbewusstsein zu haben, so wir machen das als Bank eh besser oder wir können alles, warum sollten wir? Das kann natürlich funktionieren und das funktioniert vielleicht auch noch, aber wie eingangs gesagt, das ist für mich nur eine Frage der Zeit, bis das ist zum Scheitern verdammt in meinen Augen.
Ist ja genau, also das ist ja genau dasselbe. Man kann auch, also das ist ja was, was mich auch in der Überzeugung als Person prägt. Ich kann auch nicht alles alleine. Also wie arrogant muss man sein, ne, um zu sagen, ich kann immer alles alleine. Der Schlüssel ist halt Kooperation. Wir haben auch schon ein paar Mal den Satz verwendet, Innovation through Cooperation oder Combination. Also das ist was uns auch in den Werten prägt und deswegen stimme ich dir voll zu. Aber Julian, ich habe dich, glaube ich, gerade unterbunden.
Ja, gut, du warst schneller als ich. Und bei uns gibt es ja auch das Thema, ne? Wir haben ja auch eine klare Aufgabenteilung. Der eine kann das eine besser als der andere, ne? Aber ich wollte mal eine Sache dazu sagen, ne? Weil es eigentlich genau das trifft, was wir ja auch in vielen Folgen jetzt schon gesehen haben. Banken oder Sparkassen können diese Allfinanzdienstleistungen von, ich nenne es mal Geburt bis Tod, können sie irgendwie alles abbilden. Und was jetzt aber die Fintechs halt den großen Vorteil haben oder auch in der Versicherungsbranche, die Insurtechs, die können sich auf eine bestimmte Kundengruppe oder Zielgruppe entsprechend fokussieren. Und ich muss jetzt nochmal, es ist politisch vielleicht jetzt nicht ganz richtig, aber ich muss nochmal zurückdenken, weil genau in dieser Zeit, wo ich am Geldschalter stand, war ich auch ganz häufig so nach dem Motto, mein Gott, das ist eigentlich ein total ätzender Prozess, ja auch gerade für die. Und ich habe noch so eine Kollegin im Kopf, die gesagt hat, das ist heute nicht mein Problem.
Ja, chill.
Und da denke ich mir halt immer, eigentlich kann ich in der heutigen Gesellschaft nicht mehr sagen, also auch als Bank, es ist nicht mehr, ist nicht mein Problem, weil du kannst das Konto bei mir eröffnen, du kannst bei mir an den Schalter kommen und kannst das Geld abheben. Dass dieser Prozess aber halt super ätzend ist und eigentlich jeder davon nach Optimierung guckt, kann ich mich nicht von der Verantwortung befreien, nach dem Motto, ich kann doch gar nicht unterstützen. Und da denke ich mir halt immer, da bin ich so froh, dass es halt auch einige gibt, auch im Volksbankenbereich, die halt sagen, ey, natürlich können wir das. Natürlich, what's in for me, wie du es gerade eben gesagt hast, ja, vielleicht ist es eben nicht das Geschäftsmodell. Marvin, wir haben es auch ein paar Mal erlebt. Ja, wann ist die Kohle denn wieder da? Ne? Also die wir da jetzt rein investieren. So, sondern vielleicht dauert das eben länger oder man hat einen gewissen Impact, man hat einen gewissen Vertrauensaufbau, fördert damit entsprechende Themen oder sonstiges. Und ja, die enden häufig an technischen Voraussetzungen. Du hast es eben angedeutet, bei den Volksbanken ist das dann die Atruvia, bei den Sparkassen ist die FI. Aber die Technik ist ja selten das Problem, weil die Technik kann das ja eigentlich. Ne? Wir reden über Schnittstellen und die sind auch relativ, ich nenne es mal, umfangreich. Zwar sehr umfangreich, aber auch durchaus möglich. Und da denke ich, da hoffe ich ja manchmal, dass so dieser Impuls halt wirklich jetzt manchmal kommt, auch wenn das jetzt, also drückt die Daumen, dass das so eine Erfolgsstory wird, die halt irgendwie auch alle dazu inspiriert, solche Themen auch mal voranzutreiben. Und entsprechend nicht, dass ihr irgendwie so einzelne Partner suchen müsst, sondern dass es halt auch große Partner gibt, die schon ein deutschlandweites Netzwerk mitbringen und sonstiges, dass das einfach ja irgendwie in Zukunft normaler wird, nenne ich es mal.
Du hast gerade noch was ganz Interessantes gesagt, also ohne die Kollegin da vor Ort, deine alte Kollegin in Schutz zu nehmen, so eine Aussage geht natürlich gar nicht, aber das was ihr macht jetzt, das löst ja auch Probleme in der Filiale und in der Bank. Also hast du da irgendwelche Stimmung auch mal von Beratenden, die sagen, ey, also das reduziert ja auch einfach eine Aufgabe. Die Aussage von der alten Kollegin von Julian, die geht natürlich gar nicht. Auf der anderen Seite ist es halt so, diese Aufgabe, die man da machen muss, ne, unabhängig davon, wer diesen Prozess jetzt verantwortet, die ist natürlich auch für den Berater nicht geil. Ne? Also die würden sich natürlich auch einfach gerne mit anderen Dingen beschäftigen. Die können dann wirklich vielleicht mal eine individualisierte Finanzplanung mit dem Kunden machen, anstatt jeden Tag am Schalter zu stehen. So, das ist auch eine Reduzierung von Servicetätigkeiten. Gibt es da irgendwie was du berichten kannst, auch aus der Bank heraus?
Warte, da muss ich noch ganz kurz reinhaken. Ich nehme sie auch gerne weiterhin in Schutz, alles gut. Vor ein paar Jahren war es vielleicht auch noch, wir vergleichen die ja mal mit den Scheuklappen, weil die wollen natürlich ihren eigenen Prozess vereinfachen und sagen, ja, der Prozess für uns und meinen Berater und die Bankmitarbeiter, der soll einfacher sein. Der andere Prozess, der ist mir egal. Anstatt sich gemeinsam an den Tisch zu setzen und zu sagen, das ist der Gesamtprozess und wie können wir gemeinsam den Gesamtprozess optimieren und verbessern. Ja. Das würde ich mir halt wünschen.
Ja, das ist so. Ja, also wir haben natürlich auch mit einer oder anderen Bank mal gesprochen, wo es jetzt nicht zu einer Partnerschaft kam, aber da hat man schon oft gehört, schon ein cooles Produkt, coole Idee, weil für uns ist es am schlimmsten, wenn hier irgendwelche gesetzlichen Betreuer irgendwelche Konten für Menschen aufmachen, die eh kein Geld einzahlen und Kredite aufnehmen, so sinngemäß. Das sind nur die wertlosen Kunden, von daher schön, dass ihr das quasi übernimmt und wir uns nicht mehr mit diesen gesetzlichen Betreuern, die auch regelmäßig Geld abheben und so weiter rumschlagen müssen. Das hört man dann oder hat man dann auch schon ein oder andere Mal gehört, ja.
Spannend.
Okay, schön, dass ihr uns die ätzenden Kunden abnehmen quasi.
Ja, ich meine letztendlich gesetzliche Betreuer, so ein gesetzlicher Betreuer, der betreut einfach mal so, keine Ahnung, 15 Menschen in Betreuung teilweise. Dem wird natürlich auch einiges abverlangt, dass sie sich dann auch um die Finanzen der Menschen in Betreuung teilweise kümmern müssen und da die Konten öffnen müssen und ein- und auszahlen und so weiter. Also ist eben auch so ein Fehler vom System, den man nicht so richtig ausgebügelt hat, der immer so mitgeschleppt wird, auf den keiner Bock hat, weder der gesetzliche Betreuer noch die Bank. Und es ist schade, dass es in dem Bereich eigentlich gar nichts passiert ist in den letzten Jahren.
Okay, jetzt muss ich aber nochmal, weil du hast eben eine Sache gesagt, die Kunden, mit denen wir eh kein Geld verdienen. Jetzt seid ihr ein Unternehmen und ihr seid ein Fintech und ihr habt Investoren und sonstiges. Wie verdient ihr denn dann Geld, wenn das die Kundengruppe ist, mit der angeblich kein Geld verdient werden kann?
Ja, also wir verdienen ja nicht direkt Geld über Menschen in Betreuung oder in den Einrichtungen, sondern wir sind ja ein richtiger Software-as-a-Service-Ansatz. Das heißt, wir verkaufen Software an Betreuungseinrichtungen oder eben diese Wohlfahrtsträger dahinter, damit sie dann eben diese ganzen Zahlungsstrukturen, also Zahlung für die Einrichtung, für die Menschen in Betreuung, SEPA, also Rechnung überweisen oder Kartenzahlung, sowie die Orchestrierung der ganzen Gelder über unsere Software machen können. Und da verdienen wir eine monatliche Gebühr, je nach Größe der Einrichtung, bieten aber die ganzen Bankangebote über unsere Partner quasi mit in diesem Paket an. Das heißt, wir arbeiten nicht mit transaktionsbasierten Kosten, die es vor allen Dingen Banken immer machen, also pro Karte, pro SEPA in, pro SEPA out und so weiter, sondern bei uns gibt es wirklich immer nur so einen fixen monatlichen Betrag, je nach Größe, Und das inkludiert unsere Software, die Zugänge und die ganzen Bankdienstleistungen, die wir anbieten.
Wie, du hast gerade schon ein bisschen angefangen, darüber zu sprechen. Wie sehen jetzt die nächsten Schritte bei euch aus? Steht auf Agenda, ja. 2025?
2025, also erstmal haben wir viele Neukunden, die onboarden in diesem Jahr. Wir sind jetzt gerade live gegangen mit dem ersten Kunden, der ersten Diakonie. Und jetzt arbeiten wir uns quasi ab und nehmen uns aber auch die Zeit, jeden Kunden in Ruhe zu onboarden, damit da die Experience und dann auch eben die Prozesse gut funktionieren. Das heißt, in diesem Jahr geht es vor allem darum, die ganzen Neukunden zu onboarden und wirklich glücklich zu machen, direkt die Probleme zu beheben. Ja, und mittelfristig schauen wir uns natürlich weitere Herausforderungen an, die Branche hat, die wir als Finanzexperten oder Fintech-Experten lösen können. Da gibt's einen Haufen. Also ein großes Thema ist natürlich, auch ohne zu weit auszuholen, wie sich so eine Betreuungseinrichtung finanziert. Das ist halt auch gefühlt im Mittelalter hängen geblieben. Also pro Mensch in Betreuung bekommt man irgendwie so einen Pflegesatz. Der ist nicht sehr dynamisch, sondern der wird eher sehr statisch verhandelt. Das heißt, es gibt viele Liquiditätsherausforderungen in so Betreuungseinrichtungen. Gleichzeitig gibt es auch eine riesen Herausforderung, Fachkräfte zu gewinnen. Also Pflegerinnen und Pfleger findet man in Deutschland kaum noch. Das heißt, es wird viel im Ausland rekrutiert, was auch eine Chance ist. Und so hangeln wir uns durch diese ganzen Herausforderungen und schauen, wie wir das vor allem durch Technologie besser machen können.
Sehr cool. Ich wünsche euch erstmal auf jeden Fall, hört sich noch viel Arbeit an, trotzdem. Ne? Aber finde ich richtig cool. Mir kam jetzt gerade noch eben ein Gedanke. Jetzt gibt es irgendwie jemanden, der, wie funktioniert der Vertrieb? Frage ich jetzt mal so rum. Kommen die auf euch zu oder seid ihr irgendwo stark vertreten? Habt ihr da ein Kooperationsmodell oder ist das einfach, ja?
Ja, also Vertrieb machen wir gar nicht. Vertrieb machen wir überhaupt nicht. Also die sind, wenn man mal so unser Team reinguckt, wir sind halt alles Produkt- und Technologie-Leute, also wir sind eigentlich nur Techies. Vertrieb, da haben wir Gott sei Dank oder die glückliche Situation, dass dieses Problem dieser Bargeldverwaltung so groß ist, dass diese Mund-zu-Mund-Propaganda extrem gut funktioniert. Da müssen wir Gott sei Dank nichts machen. Das wird vielleicht nicht immer so bleiben, aber erstmal nutzen wir die Situation. Und das ist schön. Also von daher, das Problem ist so groß, dass die Einrichtungen miteinander sprechen.
Luxuriöse Situation. Mal angenommen, einer oder eine von unseren 10.000 Hörerinnen und Hörern ist interessiert und möchte mit euch in Kontakt treten. Gibt es noch was, was du irgendwie zum Ende der Folge den Leuten mit auf den Weg geben möchtest zu dem Thema, zu euch? Irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, was ihr gerade in der Folge vergessen habt, was du unbedingt loswerden möchtest?
Was ich unbedingt loswerden möchte, also erstmal vielleicht an alle Banken und Fintech-Gründer, traut euch auch in Verticals reinzugehen. Das habe ich jetzt mehrmals gemacht und es bringt immer viel Spaß. Und es gibt einfach so viele ungelöste Probleme im Fintech-Bereich, also einfach traut euch. Ansonsten alle, die Interesse an Pato haben und mehr erfahren möchten, also entweder vielleicht bei uns arbeiten möchten oder als Multiplikatoren fungieren möchten oder vielleicht selbst auch Betreuungseinrichtungen kennen, die unser Produkt gerne nutzen würden, stationär oder ambulant, können sich natürlich einfach sehr gerne bei mir bei LinkedIn melden, Jess Hennig, da findet man mich dann, glaube ich, relativ schnell oder einfach über unsere Website gopato.com, das Kontaktformular nutzen. Und am Ende, glaube ich, will ich vor allen Dingen Leute ermutigen, gründet in den Verticals, das brauchen wir gerade.
Cool. Wir haben ja gehört, wie du zu der Idee kommst oder wie die Ideen zu dir kommen manchmal. Vielleicht hat ja auch der ein oder andere eine Idee und kann sie auch deswegen einfach wahrscheinlich nochmal bei dir melden, nochmal zu einem Austausch. Ah, oder
auf jeden Fall. Ja, gerne.
Zu einem Sparring. Super. Also ich habe heute wieder super viel gelernt. Das muss ich ehrlicherweise dazu sagen. Auch nochmal vielleicht eine Volksbank in den Mittelpunkt gestellt worden war, wenn die wir vielleicht auch echt nochmal einbinden sollen, wenn die auch so aktiv sind, da mit Fintech super zu arbeiten. Weil ich glaube, dieses Thema ist halt, eine Sache ist mir gerade nochmal sehr klar geworden. So ein Fintech oder ein Vertical kann es auch nicht alleine. Ich glaube, es sind immer starke Partner in irgendeiner Form notwendig, die auch an so eine Lösung glauben und das gewisse Vertrauen vielleicht oder auch die, ich nenne es mal Ressource, wie auch immer man das dann nennt, mit sich bringen. Und ich wünsche mir einfach, dass es davon mehr gibt und dass wir vielleicht auch den einen oder anderen jetzt auch mit deinem Impuls nochmal inspirieren zu sagen, komm, lass uns das doch nochmal angehen oder angucken. Das ist so ein bisschen das, was ich aus dieser Folge heute mitnehme. Und ihr habt ein Problem gelöst, was größer ist, als wir es wahrscheinlich, als jeder von uns erstmal gedacht hat.
Sehr schön.
die Abschiedsworte von euch waren so treffend. Alles Weitere, was ich jetzt sagen würde, würde es leider nur ruinieren. Deswegen spielen wir jetzt schon mal den Abbinder ein. Und ich bedanke mich recht herzlich für eure Zeit, Julian Jess. Und ja, wir packen Informationen noch in die Shownotes. Gebt uns gerne Feedback und tretet mit uns in Kontakt. Alles Gute und bis nächste Woche. Danke. Ciao.